Es gibt zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle für Fitnessstudios. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt. Das eine Modell besteht darin, eine Aufnahmegebühr und dann einen sehr geringen Monatsbeitrag zu verlangen. Da der Monatsbeitrag so niedrig ist, gehen diese Fitnessstudios davon aus, dass die Leute ihre Mitgliedschaft nicht kündigen, auch wenn sie das Fitnessstudio nur selten nutzen. Schließlich geht es nicht um viel Geld, da muss man ja nicht extra kündigen. Gewöhnlich sind diese Fitnessstudios auch gar nicht auf professionelle Hochleistungssportler ausgerichtet. Die Kunden, die zahlen also weiterhin für ihren monatlichen Beitrag, auch wenn sie das Fitnessstudio gar nicht mehr nutzen. Habe ich auch schon gemacht. Andere Fitnessstudios dagegen richten sich eher an ernsthafte und motivierte Kraftsportler. Das merkt man dann auch an der Ausstattung und am Beitrag. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist in der Regel deutlich höher als beim anderen Modell. Um rentabel sein zu können, brauchen diese Fitnessstudios nicht annähernd so viele Mitglieder wie die anderen. Aber sie brauchen Menschen, die sich wirklich für das Training engagieren, damit sie eben weiterhin ihren monatlichen Beitrag zahlen. Diese beiden Modelle, die illustrieren gut die zwei Arten von Christentum, die es heute gibt. Auf der einen Seite gibt es das, was man Christentum Light nennen könnte. Das ist so eine Religion, die nicht viel verlangt. Man muss nur ein kurzes Gebet sprechen und dann kann man sich hier und da so ein bisschen mit dem Christentum beschäftigen, wenn es gerade passt. Oder auch nicht. Klingt gut, oder? Ist aber kein biblisches Christentum. Die andere Art des Christseins ist viel kostspieliger. Es erfordert ein ernsthaftes Engagement für Jesus, indem ich ihn zum Herrn meines Lebens mache und mein Leben nach seinen Zielen, Plänen und Wegen ausrichte. Wir beschäftigen uns momentan noch mit dem Heiligen Geist. Und es ist nicht wirklich überraschend, dass sich die beiden unterschiedlichen Gruppen auch im Blick auf den Heiligen Geist und auf sein Wirken in unserem Leben grundsätzlich oder grundlegend unterscheiden. Leider gibt es viele Menschen, die leben nach dem Christentum Light. Ihnen geht es nur darum, gerettet zu sein. Mehr wollen sie nicht. Sie wollen nicht, dass sich in ihrem Leben etwas ändert. Und deshalb wollen sie auch nicht, dass der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt. Es ist doch viel bequemer, wenn alles so bleibt, wie es ist und war. Aber so soll es nicht sein. Und deshalb wiederhole ich mich an der Stelle gerne, das ist kein biblisches Christentum. Nein, das ist es einfach nicht. Glücklicherweise gibt es aber auch echte Christen, die sich für den schwierigeren Weg entscheiden. Sie suchen die Führung des Heiligen Geistes und sie unterstellen sich seiner Leitung. Und das Ergebnis ist, dass sich ihr Leben grundlegend von dem der meisten anderen Menschen um sie herum unterscheidet. Und genau so soll es sein. Ist ein paar Wochen her, da haben wir uns die Frucht des Geistes angesehen. Könnt ihr euch nochmal nachhören, dann wisst ihr, wie unterscheidet sich denn das Leben eines Christen von anderen? Steht da ziemlich deutlich drin. Heute werden wir zum Abschluss meiner neunteiligen Reihe über den Heiligen Geist sehen, wie Paulus in Römer 8 diese beiden unterschiedlichen Lebensstile beschreibt. Und wir werden uns auch ansehen, wie wir sicherstellen können, dass wir zu dieser zweiten Gruppe von Menschen gehören, deren Leben eben durch die Kraft des Heiligen Geistes verändert wird. Und dann werden wir uns damit beschäftigen, wie wir im Heiligen Geist wandeln können. Darum geht es heute. Schlagt also, falls ihr sie mithabt, in eurer Bibel Römer 8 auf. Ich werde mit Römer 8, Vers 1 beginnen und bis Vers 17 lesen. Leider können wir heute natürlich nicht den ganzen Abschnitt im Detail betrachten, aber ich möchte, dass wir den richtigen Kontext haben, dass wir den Zusammenhang haben. Deshalb lese ich alles vor. Und dann werden wir einige praktische Anwendungen aus diesem Abschnitt entwickeln. Also, Paulus schreibt in Römer 8, Vers 1 bis 17. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Christus Jesus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand unserer Natur. Deshalb hat Gott seinen eigenen Sohn gegen die Sünde in die Welt geschickt. Er kam in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, und machte der Sünde in der menschlichen Natur den Prozess. Damit kann jetzt die Rechtsforderung des göttlichen Gesetzes in uns erfüllt werden. Und zwar dadurch, dass wir uns nicht mehr von unserer Natur, sondern vom Geist Gottes bestimmen lassen. Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Wer also von seiner menschlichen Natur bestimmt wird, kann Gott niemals gefallen. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Wenn nun der Geist, von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, meine Geschwister. Das müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir Abba, Vater, zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Zuerst möchte ich euch einen allgemeinen Überblick über die Lehren geben, über die Lehren, die wir aus diesem Abschnitt ziehen können. Das Thema dieses Abschnitts lässt sich wie folgt zusammenfassen. Gott hat getan, was nur er tun konnte, damit wir tun können, was wir tun müssen. Ich weiß, das ist ein bisschen lang und verwirrend. Ich wiederhole es nochmal. Gott hat getan, was nur er tun konnte, damit wir tun können, was wir tun müssen. Da werden wir nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen. Der Schlüssel zu alledem ist natürlich, was Gott für mich getan hat. Aber da wir uns heute auf das konzentrieren, was wir tun müssen, werde ich nur kurz zusammenfassen, was Gott getan hat. Und dann können wir uns auf unsere Verantwortung konzentrieren. Also, was hat Gott getan? Das beschreibt Paulus im ersten Abschnitt unseres Textes. Und dabei fällt auf, dass alle Verben in der Vergangenheit stehen. Alle Verben in diesem ersten Abschnitt stehen in der Vergangenheit. Das ist wichtig, denn es zeigt, dass Gott bereits alles getan hat, was er tun muss, um das zu erreichen, was er sich für unser Leben wünscht. Er ist schon fertig damit. Er hat es schon getan. Er hat uns vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. Weiter vorne in diesem Brief hat Paulus das Gesetz der Sünde und des Todes in Römer 6, Vers 23 zusammengefasst. Er hat geschrieben, denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Toller Lohn, ne? Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Dieser Grundsatz, dass die Folge der Sünde der Tod ist, der zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Von 1. Mose bis zur Offenbarung. In 1. Mose sehen wir, dass Adam und Eva sündigten, indem sie Gott nicht gehorchten. Die Folge war, dass sowohl der physische als auch der geistliche Tod in die Welt kam. Und deshalb werden wir alle eines Tages physisch sterben. Und ohne Gottes Eingreifen würden wir auch alle eines Tages geistlich sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Sünde kam in die Welt und damit auch der Tod. Wie Paulus betont, sind wir mit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage, dem Gesetz vollständig zu gehorchen. Wir schaffen es nicht. Und ich glaube, wenn ihr euer Leben ehrlich anguckt, werdet ihr merken, dass ihr es nicht schafft. Und darum hat Gott für uns getan, was wir selbst nicht tun können. Er hat gehandelt, um uns vom Gesetz der Sünde und des Todes zu befreien. Und Paulus weist darauf hin, dass Gott dies durch Jesus getan hat. Das hat er für uns getan. Jesus nahm einen Körper wie den unseren an. Und deshalb schreibt Paulus, dass Gott seinen Sohn in der gleichen Gestalt, wie sie die Menschen haben, die im Widerspruch zu Gott leben, gesandt hat. Er war in Gestalt eines Menschen. Obwohl der menschliche Körper, den Jesus annahm, unserem glich, lebte er im Gegensatz zu uns ein Leben ohne Sünden. Und indem er sein physisches Leben am Kreuz hingab, erfüllte er für uns die Forderungen des Gesetzes. Und dadurch sind wir nicht mehr der Verdammnis Gottes ausgesetzt, die wir wegen unserer Sünde verdienen. Damit hat Gott bereits getan, was nur er tun konnte. Weil wir in unserer menschlichen Natur nicht in der Lage sind, mit unserer Sünde fertig zu werden, sandte Gott seinen Sohn. So konnte er dafür sorgen, dass wir vor dem heiligen Gott gerecht sein können. Das heißt aber nicht, dass jeder automatisch vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit ist. Erinnern wir uns an das allgemeine Thema nochmal. Gott hat getan, was nur er tun konnte, damit wir tun können, was wir tun müssen. Indem Gott tat, was nur er tun konnte, hat er uns in die Lage versetzt, das zu tun, was wir tun müssen. Aber wir müssen es trotzdem tun. Sonst klappt es nicht. Vorhin haben wir uns den ersten Teil von Römer 6, Vers 23 angesehen. Aber der Vers geht ja zum Glück noch weiter. Also sehen wir uns den ganzen Vers an und der lautet dann, denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Verbindung mit Christus Jesus, unserem Herrn. Die Befreiung vom Gesetz der Sünde und des Todes führt zum ewigen Leben. Das betrifft sowohl die Quantität des Lebens, das ist ewig, als auch die Qualität des Lebens. Das Leben in Fülle, das Jesus seinen Nachfolgern versprochen hat. Und dieses ewige Leben ist ein Geschenk Gottes durch seinen Sohn Jesus. Aber wie jedes Geschenk gehört es uns nur, wenn wir es annehmen. Gott hat uns den Geist gegeben, aber wir müssen ihn auch wirken lassen. Oder anders gesagt, wir müssen im Geist wandeln. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Verben im zweiten Teil des Verses, im zweiten Teil des Textes, fast alles im Präsens stehen, Gegenwart. Sie weisen damit auf einen Lebensstil hin, der uns auszeichnen soll, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Und damit kommen wir zu dem, was wir tun müssen. In diesem Abschnitt beschreibt Paulus drei Handlungen, die wir in Bezug auf den Heiligen Geist tun sollen. Obwohl alle drei miteinander verbunden sind, stellt jede einen etwas anderen Aspekt unserer Beziehung zum Heiligen Geist dar. Also zunächst mal sollen wir im Geist wandeln. Am Ende von Vers 4 schreibt Paulus, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen sollen. Dabei finde ich, dass das ein bisschen unpassend übersetzt ist. Paulus nutzt hier dieses griechische Wort Peripateo, müsst ihr euch nicht merken. Wir haben vor einigen Wochen gesehen, wie Paulus dasselbe Verb verwendet, als wir in Galater 5 eben über die Frucht des Geistes nachgedacht haben. Und schon damals musste ich auf die wörtlichere Elberfelder Übersetzung zurückgreifen. Und das mache ich auch jetzt wieder. Da heißt es nämlich eben nach dem Geist wandeln. Das habe ich vorhin schon ein paar Mal gesagt. Wir sollen nach dem Geist wandeln oder im Geist wandeln. Aber was bitteschön soll das denn bedeuten? Also dieses Peripateo bedeutet wörtlich umhergehen. Es beschreibt einen Lebensstil und bezieht sich auf die Art und Weise, wie ein Mensch lebt, handelt und sich verhält. Paulus verwendet den Begriff, um das gewohnheitsmäßige Verhalten desjenigen zu beschreiben, dessen Leben in einer Art und Weise geführt wird, die mit der Führung des Heiligen Geistes übereinstimmt. Also, jemand wandelt im Geist, wenn er lebt, wie es dem Geist gefällt. Denn wer so lebt, der wandelt im Geist. Er geht mit dem Geist umher. Er geht mit dem Geist spazieren und tauscht sich mit ihm gemeinsam über sein Leben aus und hört auf seine Ratschläge und lebt dementsprechend. Das ist Wandeln im Geist. Dann sollen wir uns auf den Geist ausrichten. Das Ende von Vers 5, da schreibt Paulus, wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Wenn wir unser Leben mit dem Heiligen Geist leben, wenn wir im Geist wandeln, dann ist unser Leben automatisch auf das ausgerichtet, was dem Geist gefällt. Denn wenn wir mit ihm leben, dann prägt er uns. Er prägt unseren Charakter. Paulus geht es hier dabei eben mehr um unseren Charakter als um unsere Taten. Das haben wir auch bereits bei der Frucht des Geistes gesehen. Die Person, die Paulus hier beschreibt, ist eine Person, deren Leben vom Heiligen Geist bestimmt wird und in der die Frucht dieses Geistes, die Frucht des Geistes wachsen kann. Und außerdem sollen wir uns vom Geist führen lassen. Vers 14 schreibt Paulus, denn diejenigen, die vom Geist Gottes gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Wenn der Heilige Geist bestimmt und uns auf seine Wünsche hin ausrichtet, dann werden wir vom Geist geleitet, gelenkt oder geführt. Wichtig ist hier, dass das Verb im Passiv steht. Das bedeutet, dass jemand anderes, in diesem Fall der Heilige Geist, die Führung übernimmt. Er führt. Unsere Aufgabe ist es, seiner Führung zu folgen. Gott hat also getan, was nur er tun konnte, damit wir tun können, was wir tun müssen. Gott hat uns durch seinen Sohn vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit und damit hat er es uns ermöglicht, mit dem Heiligen Geist zu wandeln, auf ihn ausgerichtet zu sein und von ihm geführt zu werden. Aber wir müssen uns dafür entscheiden. Werfen wir nochmal einen Blick auf Vers 14. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Willst du ein Kind Gottes sein? Also ich glaube, du wärst wahrscheinlich nicht hier, wenn du es nicht sein wolltest heute. Und zum Glück für uns gibt uns Paulus einen einfachen Test, mit dem wir herausfinden können, ob Gott unser Vater ist oder nicht. Aber achtet zuerst mal darauf, was Paulus hier nicht gesagt hat. Also, ich erzähle euch mal, was Paulus nicht gesagt hat. Er hat nicht gesagt, dass alle, die in den Gottesdienst gehen, Kinder Gottes sind. Er hat nicht gesagt, dass alle, die in der Bibel lesen, Kinder Gottes sind. Er hat nicht gesagt, dass alle, die großzügig spenden, Kinder Gottes sind. Er hat nicht gesagt, dass alle, die sich taufen lassen, Kinder Gottes sind. Er hat nicht gesagt, dass alle, die am Abendmahl teilnehmen, Kinder Gottes sind. Also gegen all diese Dinge ist natürlich nichts einzuwenden. Dürft und solltet ihr gerne machen. Das sind in gewisser Weise auch biblische Aufträge und wir sollen sie tun. Aber wenn ich mich nicht vom Heiligen Geist leiten lasse, wenn ich nicht mit ihm wandle, wenn mein Charakter nicht von ihm geprägt ist, dann wird mich keine dieser Handlungen jemals zu einem Kind Gottes machen. Aber wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, wenn du mit ihm wandelst, wenn dein Charakter von ihm geprägt wird, wenn du das in deinem Leben sehen kannst, dann weißt du, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn du diese Veränderung in deinem Leben erfährst. Und weil das so ist, wollen wir jetzt mal noch sehen, was Paulus uns über das Wandeln im Geiste lehrt. Wie macht man das? Aber nochmal, bevor wir weitermachen, habe ich erstmal zwei Methoden für euch, mit denen das oft versucht wird und die einfach nicht funktionieren. Manchmal lohnt es sich, sich anzugucken, was nicht richtig ist. Im Geist zu wandeln ist keine Frage von Emotionen oder Gefühlen. Natürlich gibt es ein subjektives Element, wenn wir die Führung des Heiligen Geistes in unserem Leben suchen. Keine Frage. Aber das bedeutet nicht, dass wir nach unseren Gefühlen und Emotionen leben sollen. Oft fordert uns der Geist auf, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen oder die unserer eigenen Intuition widersprechen, auf die wir keine Lust haben. Und wenn ich nur nach meinen Gefühlen und Emotionen gehe, dann mache ich das nicht. Aber trotzdem ist es der Heilige Geist, der uns führt. Nicht immer gefällt uns das, was er von uns will. Manchmal schon. Also es ist auch nicht so, dass immer das Schlechtere das Richtige ist. Aber ich kann nicht nur nach meinen Emotionen gehen. Auch geht es beim Wandeln im Geist nicht nur um unser Verhalten und um Verhaltensveränderung. Natürlich wird das Wandeln im Geist unser Verhalten beeinflussen. Aber das ist nicht das einzige Ziel. Wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was wir tun, dann sind wir auf dem falschen Weg. Wenn wir jetzt einfach nur ganz krampfhaft versuchen, unser Verhalten zu ändern, ist das vielleicht manchmal nötig, aber es ist nicht das, was das Ziel ist. Das ist nicht das, was Wandeln im Geist bedeutet. Es geht darum, charakterlich so umgestaltet zu werden, wie Gott uns haben will. Ansonsten landen wir nämlich wieder bei dem Versuch, aus menschlicher Kraft mit Gott leben zu wollen. Es geht mehr um unseren Charakter als um das, was wir tun. Das Tun, das folgt automatisch. Aber es geht um unseren Charakter. Wie können wir also im Geist wandeln? Glücklicherweise erklärt Paulus uns das auch. Er schreibt es in den Versen 5 bis 7. Er schreibt dort: Denn alle, die von ihrem natürlichen Sinn bestimmt werden, sind auf das bedacht, was ihre eigene Natur will. Wer sich aber vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Was Paulus hier lehrt, ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Paulus hat immer diese Gabe, das alles ein bisschen kompliziert und lang auszudrücken. Aber eigentlich ist es ganz leicht zu verstehen. Wenn ich im Geist wandeln will, muss ich mein Denken nach den Wünschen des Geistes ausrichten. Das ist, was er eigentlich meint. Wir müssen unser Denken nach dem Wesen und nach den Wünschen des Geistes ausrichten. Was hier mit Ausrichten wiedergegeben wird, ist das griechische Wort phroneo. Das bedeutet so viel wie denken, urteilen, im Sinn haben. Es geht gewissermaßen darum, sich mit dem zu beschäftigen, was der Heilige Geist für gut befindet. Denn das ist gut für uns. Es hat also in gewisser Weise damit zu tun, dass ich etwas tun muss. Schade, ne? Gott wird mir alles geben, was ich dazu brauche. Vor allem, indem er mir den Heiligen Geist schenkt, der in mir wohnt und mir den Willen Gottes offenbart. Aber ich bin selbst dafür verantwortlich, worauf ich meine Gedanken richte. Gott zwingt mich nicht, meine Gedanken auf geistliche Dinge zu richten. Er zwingt mich nicht, mich mit seinen Wünschen zu beschäftigen. Das ist etwas, wofür ich mich im Laufe meines Lebens immer wieder neu entscheiden muss. Aber ganz im Ernst, wenn ich leben will, wie Gott es will, wenn ich leben will, wie es dem Heiligen Geist gefällt, dann muss ich mich auch damit beschäftigen, damit ich weiß, was ihm gefällt. Und dabei gibt es zwei wichtige Elemente, wenn es darum geht, unsere Gedanken auf Geistliches auszurichten. Zunächst mal geht es darum, worüber ich nachdenke. Und das wird natürlich sehr stark von meiner Umgebung beeinflusst, sowohl von Menschen als auch von Dingen. Denn wenn ich mich ständig mit weltlichen Dingen umgebe, dann ist es das, worüber ich nachdenke, und dann ist es das, was mich prägt. Kurz gesagt, gucke ich mehr die Nachrichten und lasse ich mich davon runterziehen, oder lese ich mehr in der Bibel und lasse mich davon hochziehen? Oder was auch immer. Und deshalb ist es so wichtig, meinen Geist zu schützen. Das bedeutet, dass ich mich davor hüten muss, etwas in meinen Geist reinzulassen, das mich veranlasst, mich auf das Menschliche statt auf das Geistliche zu konzentrieren. Deshalb muss ich mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass die Menschen, die mich prägen, die Bücher, die ich lese, die Musik, die ich höre, die Filme, die ich sehe, die Websites, die ich besuche, dass das alles nicht meine menschliche und sündige Natur fördert. Denn sonst bringe ich mich doch selbst von Gott weg. Aber es genügt auch nicht, das Menschliche von meinem Geist fernzuhalten. Ich muss meinen Geist auch mit Geistlichem füllen. Irgendwas kommt da immer rein. Und dann sollten wir dafür sorgen, dass das Richtige ist. Und das tue ich natürlich in erster Linie durch die Bibel. Der Heilige Geist, der ist ja Autor und Erklärer der Bibel, der kann uns da schon gut helfen. Aber auch der richtige Umgang, die richtige Art von Büchern, Musik und Medien können mir helfen, meinen Blick auf das Richtige zu richten. Der andere wichtige Aspekt bei der Ausrichtung meiner Gedanken auf das Geistliche, der andere Aspekt ist meine Sichtweise. Es geht um die Brille, durch die ich die Ereignisse des Lebens betrachte. Ich kann entweder die menschliche Brille benutzen oder ich kann mein Leben durch die Brille des Charakters und der Gnade Gottes betrachten. Ich weiß, das klingt erstmal ein bisschen theoretisch und verwirrend. Also wie sieht das aus? Jetzt denkt zuerst mal zum Beispiel an eure Beziehung zu Gott. Wenn ich meine Beziehung zu Gott nach menschlichen Maßstäben betrachte, dann denke ich, dass Gott mich aufgrund meiner Taten annimmt oder ablehnt. Das heißt, ich stelle mir Gott als strengen Aufseher vor. Als Aufseher, der bereit ist, über jeden Fehler, den ich mache, herzufallen. Und daher neige ich dazu, Gott aus dem Weg zu gehen, besonders wenn meine Leistung nicht seinen Erwartungen entspricht. Wie gesagt, durch die menschliche Brille betrachtet. Warum ist das durch die menschliche Brille so? Weil wir Menschen genauso handeln. Wenn ich aber meine Beziehung zu Gott durch eine geistliche Brille betrachte, dann erkenne ich, dass meine Beziehung zu ihm auf seiner Gnade beruht. Nicht meinen Taten, sondern auf seiner Gnade. Nicht umsonst hat Paulus am Ende dieses Abschnitts gesagt, dass Gott zu mir eine Beziehung wie zu einem Kind haben möchte. Oder eher, dass er uns als Kinder sieht, dass wir seine Kinder sind. Wenn ich also einen Fehler mache, dann kann ich es Gott sagen. Gott will, dass ich mir seiner Liebe zu mir bewusst bin. Wir können zu ihm gehen. Und wir dürfen wissen, dass er bereit ist, uns zu vergeben und unsere Beziehung wiederherzustellen. Seht ihr den unterschiedlichen Blickwinkel? Oder denkt an unsere menschlichen Beziehungen. Wenn ich meine Beziehungen zu meiner Familie, meinen Kollegen und Freunden durch die menschliche Brille betrachte, dann erwarte ich von diesen Menschen, dass sie mir Sicherheit, Sinn und Identität geben. Leider ist das ein Rezept für eine Katastrophe. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe das schon oft genug ausprobiert. Katastrophe. Denn kein Mensch kann mir diese Dinge auf Dauer geben. Denn nur Gott kann mir geben, was ich brauche. Und in der Folge werden unsere Beziehungen belastet und am Ende hören wir vielleicht sogar komplett auf, uns auf andere Menschen einlassen zu wollen. Weil wir ja schon so viele Katastrophen erlebt haben. Aber wenn wir diese Beziehungen aus geistlicher Sicht betrachten, dann erkennen wir, dass Gott uns Sicherheit, Sinn und Identität gibt. nur er. Das macht uns frei, für unsere Beziehungen zu anderen einfach dankbar zu sein und sich als Ausdruck der Liebe Gottes zu uns zu sehen. Das macht uns auch frei, das Risiko einzugehen, uns in das Leben anderer zu investieren, auch wenn wir wissen, dass wir dabei verletzt werden können. Wir wissen nämlich auch, dass Vergebung und Versöhnung durch das Wirken des Geistes möglich sind. Anderer Blickwinkel. Und denkt auch dran, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen. Wenn ich die Prüfungen und Schwierigkeiten in meinem Leben durch die menschliche Brille betrachte, dann sehe ich sie schnell als Strafe Gottes. Dann verbringe ich meine ganze Zeit damit, meine Umstände zu ändern oder eher zu versuchen und zu versuchen, diesen Umständen zu entkommen. Ich will da einfach nur weg. Ich will weg von der Strafe Gottes. Aber wenn ich dieselben Umstände geistlich betrachte, dann erkenne ich, dass sie, so schwierig sie auch sein mögen, nur vorübergehend sind. Ich erkenne, dass sie eines Tages durch Herrlichkeit ersetzt werden. Und ich verstehe, dass Gott diese Schwierigkeiten zu meinem persönlichen Wachstum und zu seiner Ehre gebrauchen kann. Mein Gebet ändert sich dann von Gott, hol mich da raus, zu Gott, was soll ich daraus lernen? Anderer Blickwinkel. Wir müssen unsere Sichtweise ändern. Weg vom menschlichen Denken hin zum geistlich-göttlichen Denken. Also, was haben wir heute gelernt? Gott hat getan, was nur er tun konnte, damit wir tun können, was wir tun müssen. Das ist die Grundlage. Und jetzt hast du die Wahl. Willst du dich mit einem Christentum Leid zufrieden geben? Einem Christentum, das eigentlich im totalen Widerspruch zu dem steht, was in der Bibel steht, was aber eben sehr populär und schön und angenehm ist? Oder bist du bereit, die oft schwierige und kostspielige Arbeit auf dich zu nehmen, deinen Geist auf das Geistliche auszurichten, damit du im Geist wandeln und das Leben und den Frieden erfahren kannst? Das Leben und den Frieden, die mit diesem Leben einhergehen. Gott hat es dir ermöglicht, ein solches Leben zu führen. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Er hat getan, was nur er tun konnte. Jetzt musst du mit seiner Hilfe tun, was du tun musst. Und wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, dann klappt das. Er hat uns seinen Geist gegeben, um uns zu führen und zu unterstützen. Dann lasst uns ihn doch nutzen. Nicht ihn nutzen. Lasst uns dieses Geschenk nutzen. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott da ist, dass er stärker ist, dass er uns liebt und dass er uns seinen Geist gegeben hat, damit wir mit seinem Geist gemeinsam umhergehen können und im Geist wandeln können. Amen.